die Corona-Krise und der Beginn der letzten Ereignisse. Ja, warum habe ich dieses Thema gewählt? Deshalb, weil ich immer wieder gefragt werde oder öfter gefragt wurde, wie ist denn das jetzt mit dieser Corona-Pandemie und der Corona-Krise? Fangen jetzt die letzten Ereignisse an? Beginnt das Sonntaggesetz und die letzte Trübsalzeit und dann die Wiederkunft Jesu? Ich denke, es ist ein wichtiges Thema, weil wir uns Gedanken machen müssen. Was kommt überhaupt auf uns zu? Was ist in der Zukunft denn vorausgesagt? Was sind denn die letzten Ereignisse und was wird das auslösen, diese letzten Ereignisse? Und deshalb werden wir uns mit diesem Thema in dieser Predigt ein wenig näher beschäftigen. Natürlich, diese Corona-Krise ist eine Pandemie und es sind mehrere Krisen, die damit verbunden sind. Wir haben einmal die Gesundheitskrise, dass weltweit viele Menschen daran gestorben sind oder im Zusammenhang mit diesem Coronavirus gestorben sind. Wir haben eine Wirtschaftskrise, die durch den Lockdown, den wir jetzt seit einigen Wochen haben, und wir wissen nicht, wie lange er noch andauern wird oder wie die Lockerungen dann sein werden. Dadurch wird eine Wirtschaftskrise ausgelöst. Wir sind, denke ich, am Anfang dieser Wirtschaftskrise. Und das wird noch einiges Veränderungen bringen in unserer Welt. Wir haben eine Gesellschaftskrise. Das heißt, auch in der Gesellschaft verändern sich Dinge. Und zwar, dass viele Grundrechte, die eigentlich wir haben, durch das Grundgesetz verankert, dass die auf einmal ausgehebelt werden. Ob das religiöse Freiheiten sind, ob das persönliche Freiheiten sind, Versammlungsfreiheiten oder was auch immer. Und es wird sich auch etwas verändern in dieser Welt. Und gerade in dem Spiegel von letzten Samstag, da hieß der Aufbruch und da ist eine neue Weltordnung ist dort propagiert worden. Und sie haben geschrieben, der Corona-Schock trägt die Chance auf eine bessere Welt in sich. Das heißt, sie haben davon gesprochen, auch das Titelbild hat gezeigt, dass sozusagen hinter dem Corona eine neue Welt ist, die hier hervorleuchtet, wie eine neue Schöpfung stattfinden wird. Eine neue Weltordnung soll entstehen. Wie die jetzt genau aussehen wird. Sie haben dann in dem Leitartikel einiges darüber berichtet und beschrieben, wie Sie sich jetzt vorstellen, was sich alles verändern wird und verändern sollte. Aber Sie haben noch nicht so konkret geschrieben, was das sein könnte. Aber das Problem ist, dass die Menschen ja nur diese Krisen sehen und Krisen bringen immer Veränderungen mit sich. Aber jetzt ist die Frage, was wird sich wirklich verändern? Wir haben zum Glück die Prophetie. Gott weiß, was kommen wird. Gott kennt die Zukunft. Und Gott sagt, was in der Zukunft geschieht. Ja, in Amos 3 haben wir einen interessanten Ausspruch von Gott, den er uns gegeben hat, wo er uns etwas sagt, was für die Zukunft wichtig ist und was sein wird. In Amos 3, Vers 7 heißt es, Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Weil Gott weiß, was kommt, bereitet er uns vor auf die Dinge, die kommen, vor allen Dingen auf die Dinge, die wichtig sind. Und gerade diese großen Ereignisse der Weltgeschichte, der ganzen Menschheitsgeschichte, ob das die Sintflut war, ob das der Auszug aus Ägypten war oder der Einzug ins Land Kanaan oder das Kommen des Messias oder die Zerstörung Jerusalems. Gott hat immer die Dinge vorausgesagt, sowohl was kommt, als auch ungefähr den Zeitraum, wann es kommen wird. Gott sagt voraus, was kommen wird. Und die letzte Krise, die kommen wird in dieser Weltgeschichte, wird die größte Krise der ganzen Welt sein. Und natürlich sagt Gott auch etwas über diese Dinge. Er lässt uns nicht einfach da hineinlaufen und dass er sagt, naja, seht mal zu. Nein, er informiert uns, auch vorher schon darüber. Wir haben einige Marksteine der letzten, ja, man kann sagen, der letzten 75 Jahre und seit dem Zweiten Weltkrieg. Und die möchte ich noch ein bisschen mal skizzieren. Und diese Marksteine sind so wie Puzzlestücke, die alle zusammengenommen auf diese letzten großen Countdown hinlaufen. Wir haben zunächst einmal 1945, das Ende vom Zweiten Weltkrieg. Dann haben wir den Beginn, die Gründung der UNO. Und wir haben das Bretton Woods-System. Damals ist Bretton Woods ein Finanz- und Wirtschaftssystem ins Leben gerufen worden, um die Weltwirtschaft und eine Weltordnung aufzustellen, nach gewissen Spielregeln und wie das alles funktioniert mit dem Geld und mit diesen Dingen. Und auch die UNO als eine Vereinigung sämtlicher Nationen dieser Welt, um hier die Krisen der Welt und die Konflikte in der Welt zwischen den Nationen auch friedlich zu lösen und auch hier zusammenzuarbeiten. Und so gab es eine neue Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg war die Welt anders als vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, es hat sich einiges verändert, in sehr starkem Maße. Und da ist die Grundlage gelegt worden für die Welt, in der wir heute noch leben. Ja, unsere heutige Wirtschaft, unser heutiges Finanzsystem und auch unsere heutige Beziehungen der Staaten untereinander basiert immer noch auf diesem System der UNO und von Bretton Woods von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann haben wir 1990, wir springen jetzt mal 45 Jahre weiter. 1990 war jetzt ein großer Einbruch, ein großer Einschnitt. Da ist der Kommunismus zerfallen, die Sowjetunion ist auseinandergebrochen und der Ostblock ist auseinandergefallen. Und hier haben wir dann, dass die USA die alleinige Weltmacht hier gewesen ist. Und hier haben wir übrigens dann schon die ersten Dinge, wo man sagen kann, das hat sich in der Prophetie genau erfüllt. Denn in der Offenbarung 13 wird von dem zweiten Tier, was Amerika darstellt, das Tier aus der Erde, in Offenbarung 13 wird dann gesagt, ich lese Offenbarung 13, Vers 12, und es, dieses Tier aus der Erde, übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Das heißt also, dass hier dieses zweite Tier alle Macht des ersten Tieres ausübt. Das erste Tier war das Papsttum im Mittelalter, was hier über 1260 Jahre lang die Macht hatte. Und es steht hier, dass das zweite Tier die gleiche Macht haben wird wie das erste Tier. Also Weltbedeutung, Weltmacht. Und das ist eigentlich erst passiert 1990, als der Kommunismus zerbrochen ist. Da ist die USA die alleinige Weltmacht geworden. Und da hat sich das erfüllt, Offenbarung 13, Vers 12. Der nächste Baustein, dieser nächste Markstein, war der 11. September 2001. Wir kennen die Geschichte von dem 11. September, wo dann die Flugzeuge in die Türme im World Trade Center geflogen sind und die dann zusammengestürzt sind. Und das hat auch etwas verändert. Es hat in der Welt etwas sehr stark verändert, nämlich Amerika hat seitdem seine Politik verändert. Seitdem haben sie ein neues Feindbild aufgebaut. Vorher hatten sie das Problem gehabt, dass ihr Feind verloren gegangen ist. Zwischen 45 und 90 waren die Kommunisten die Feinde, der Ostblock. Aber als es zu Ende ging, 1990, wussten sie nicht mehr, wofür sollen sie Militär aufbauen, wofür sollen sie noch, gegen wen sollen sie kämpfen. Und deswegen die 10 Jahre von 1990 bis 2001, diese 11 Jahre, waren so eine Art Vakuum. Und 2001 haben sie wieder ein ganz klares Feindbild gehabt, nämlich der islamische Fundamentalismus. Und auch die Amerikaner haben Gesetze verändert, Gesetze erlassen, die haben die Freiheiten eingeschränkt, die Patriots Act, und haben sich selbst mehr Freiheiten für den Staat und den Geheimdienst hier definiert. Und sie haben auch auf internationaler Ebene haben sie sehr viel aggressiver agiert. Wir haben danach den Afghanistan-Krieg gehabt, wir haben den Golfkrieg gehabt, wo dann die ganze Welt mitmachen sollte, aber nicht mitgemacht hat, nur die Engländer. Und da kann man sagen, hat sich erfüllt, wo es hier heißt, dass dieses Tier nach außen hin aussieht wie, ja, die Hörner auf jeden Fall, wie ein Lamm. Und es steht, es redete wie ein Drache. Das heißt, dass es hier sich verändert von einer Macht, die sehr positiv und wie Jesus ähnlich, lammähnlich aussah, aber jetzt wie der Drache, wie Satan redet. Also in anderen Worten, es agiert, es fängt an, anders zu handeln. Und das ist seit 2001 passiert, dass Amerika auf einmal aggressiv Aggressionskriege, Angriffskriege geführt hat und seine Hintergründe, seine Taktik verändert hat. Das ist seit dem 11. September passiert. Dann haben wir den nächsten Mosaikstein, den nächsten Markstein in diesem ganzen Bild. 2008, die Finanzkrise. Und damals ist dann durch die Lehman Brothers Pleite und einige andere Blasen, die geplatzt sind, die Immobilienblase in den USA vor allen Dingen, eine Finanzkrise, eine Wirtschaftskrise und eine Eurokrise in Europa ausgelöst worden. Und wir kennen diese Hintergründe. Und es wäre beinahe das gesamte Wirtschafts- und Finanzsystem zusammengebrochen. Und sicherlich waren auch Bestrebungen dabei, um das so herbeizuführen, aber es hat sich noch gehalten und man hat mit sehr viel Geld das Ganze gerettet. Aber das Problem ist, dass die Schulden und die Probleme, die damals dazu geführt haben zur Finanzkrise, nicht grundsätzlich gelöst wurden, sondern die Schulden haben sich noch vermehrt, bis dann natürlich jetzt die 2020 die Corona-Krise gekommen ist. Und jetzt versucht man wieder mit sehr viel Geld das zu lösen und zu retten. Aber die Frage ist, ob das noch möglich ist. Und das Interessante ist, dass die letzten vier Ereignisse fast alle so im Zehner-Rhythmus im 10-Jahres-Rhythmus gekommen sind. 1990, um das Jahr 2000 herum, der 11. September, dann um das Jahr 2010 herum, ein Jahr davor, die Finanzkrise und jetzt 2020 die Corona-Krise. So alle 10 Jahre kommen so weltbedeutende Ereignisse, die die Weltsituation verändern und, denke ich, alles Schritt für Schritt dafür aufbauen, damit die letzten Ereignisse, die die Prophetie voraussagt, nämlich die Sache mit dem Malzeichen des Tieres und dem Bild des Tieres und was da alles steht, dass das gebildet werden kann und dass es vorbereitet wird. Ob die Corona-Krise jetzt direkt zu den letzten Ereignissen führt, das wissen wir nicht. Es wäre möglich, natürlich, aber es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass es wie bei der Finanzkrise, wie beim 11. September und wie bei der 1990, der Zusammenbruch vom Kommunismus, das ist immer noch irgendwo weitergeht und noch ein weiteres Puzzleteil dazukommen muss, bis am Ende die letzten Dinge geschehen. Aber um zu wissen, was die letzten Ereignisse überhaupt sind und wie die ablaufen werden, habe ich gleich zusammengestellt, um das ein kleines Bild davon zu malen in der heutigen Predigt. Das waren jetzt die Marksteine, die wir sehen können auf dem politischen und wirtschaftlichen Gebiet. Aber ich möchte auch ein paar Marksteine aufzeigen auf dem religiösen Gebiet, auf der religiösen Ebene. Da habe ich einige Dinge mehr aufgeführt. Ich werde nur stichpunktmäßig das kurz nennen, wo wir sehen können, dass sich die Ereignisse, die in der Offenbarung 13 auch stehen, auf religiöser Ebene, dass die auch momentan auf der religiösen Ebene vorbereitet werden und auch alles darauf hinausläuft. Und zwar Richtung Ökumene, Richtung Synkretismus, das ist die Vereinigung aller Religionen und der Beziehung zwischen den Religionen und dem Staat. Zu 84 haben wir erstmal die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Vatikan, die aufgenommen worden sind. Und hier haben wir übrigens auch, dass gerade diese beiden letzten World Player, die in der Offenbarung genannt werden, die am Ende eine große Rolle spielen werden. Das zweite Tier, das ist die USA. Und das erste Tier, was auch wieder Macht bekommen wird und Babylon am Ende auch sein wird, dass die zusammen Verbindungen aufnehmen und dass hier eine Koalition entsteht und dass das auch eine Bedeutung hat für die Endzeit. Dann haben wir 1986, die Friedensgebete in Assisi, wo der Papst alle Vertreter der Weltreligion eingeladen hat, gemeinsam zu beten und damit sozusagen dieser Weltsynkretismus begonnen hat. 1990, der Beginn des Projektes Weltethos, wo man eine Grundlage legen möchte, um eine Art Weltethos für alle Religionen, die gleichen ethischen, moralischen Maßstäbe, die alle Religionen haben, zusammenzutragen und das sozusagen als einen Weltmaßstab zu definieren. 1993, das Parlament der Weltreligionen, ist zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder zusammengekommen. Es gibt nicht nur ein Weltparlament, sozusagen der UNO, sondern es gibt auch dieses Parlament der Weltreligionen. Dann haben wir, hat ein paar Mal schon danach auch wieder getagt, das ist schon sehr interessant. 1999, die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung, die erstmal zwischen den katholischen und evangelischen Christen hier vereinbart worden ist. Hinterher haben sie auch noch andere Freikirchen mit dazu geschrieben. Um hier zu zeigen, wir haben eigentlich den Grund der Reformation, das war die Frage der Rechtfertigung, haben wir wieder überwunden. Wir haben uns wieder geeinigt, um jetzt hier wieder mit den Kirchen zusammenzuarbeiten und die Reformation wieder rückgängig zu machen, in dem Sinne, dass wir wieder eine Kirche werden könnten. 2003, der erste ökumenische Kirchentag. Vorher gab es immer die evangelische und katholische Kirchentage und jetzt gab es zum ersten Mal einen ökumenischen Kirchentag. Sehr interessant. 2013, Papst Franziskus ist gewählt worden und mit diesem Papst ist jemand gewählt worden, der gerade in der westlichen Welt sehr viel Sympathien bekommen hat. Denn das Papsttum wird am Ende nicht Macht bekommen, indem es viele Armeen haben wird und stark, militärisch stark werden wird, sondern das Papsttum wird nur die Macht wiederbekommen, indem es Einfluss bekommt. Und Einfluss kann es nur haben, wenn es auch entsprechend beliebt sein wird unter den Nationen, unter den Menschen. Und genau das passiert jetzt gerade durch Papst Franziskus, weil er wie die postmodernen Menschen redet und dadurch auch viele Sympathien für sie gewinnt. 2014 haben wir dann die Situation von Papst Franziskus und Tony Palmer, wo der Papst über Tony Palmer sich mit den Evangelikalen und den Charismatikern sehr eng verknüpft hat und hier gesagt hat, wir müssen gemeinsame Sachen machen, wir müssen uns wieder vereinen. Wie Josef und seine Brüder getrennt waren und sich wieder hinter getroffen haben, sich wieder vereint haben, so müssen wir uns auch jetzt wieder zusammen vereinen. Und 2015 die Enzyklika Laudato Si, wo der Papst dann die Frage der Klimarettung und Erdrettung, über die Naturrettung und die Frage des Sonntages und der Weltprobleme hier zusammengebracht hat und damit eigentlich auch die Grundlage gelegt hat für ein Sonntaggesetz, was kommen könnte in Zukunft. Also hier sehen wir also, dass einige Marksteine gelegt worden sind in der Frage der Globalisierung der Religionen und der Christenheit und auch der Beziehung der Religionen zum Staat. Und das, denke ich, das sind alles Vorbereitungen auf das, was kommt, was kommen wird. Ja, ich habe hier mal so eine Grafik dargestellt. Das ist eine Grafik, die wir eigentlich auch alle kennen, die wir auch in unseren Glaubensgrundsätzen der Adventgemeinde auch mit beschrieben haben. Hier haben wir die Situation, wo wir heute stehen. Dann wissen wir, dass in der Zukunft Jesus Christus wiederkommen wird in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das habe ich so als Blitz dargestellt. Dann haben wir die 1000 Jahre, wo wir im Himmel sein werden und Gericht halten werden mit Christus im Himmel. Dann haben wir nach den 1000 Jahren, dass wir auf diese alte Erde zurückkommen werden, wo die zweite Auferstehung sein wird und wo dann Gott im feurigen Pfuhl das Böse auslöschen wird und dann die neue Erde schaffen wird. Das sind sozusagen die Dinge, die wir auch wissen. Es sind Endzeitereignisse, die in der letzten Zeit geschehen werden, Jesu Wiederkunft in 1000 Jahre danach, wo wir sehr viele Informationen darüber haben und auch sehr viele Bibelstunden und auch sehr viele Themen gehalten haben. Die Frage ist nur, was ist in der Zeit davor, zwischen heute und der Wiederkunft Jesu? Und ich stell mir immer wieder die Frage, was ist eigentlich wichtiger, die Zeit vor der Wiederkunft Jesu zu wissen oder was danach kommt? Ich glaube, es ist wichtiger zu wissen, was davor kommt, was davor geschieht. Warum? Weil wenn Jesus wiedergekommen ist, dann kann es sein, dass ich einiges, was danach geschieht, mir anders vorgestellt habe. Aber wenn ich bei Jesus bin, bei Gott bin, wenn ich in Ewigkeit dabei bin, dann wird das, was da sein wird, wird mich begeistern. Denn das, was Gott für uns vorgesehen hat, was Gott geschaffen hat, wird so schön sein, dass kein Mensch enttäuscht sein wird. Aber wenn nicht das, was vor der Wiederkunft geschieht, wenn ich da eine falsche Vorstellung von habe, dann kann es sein, dass ich durch diese falsche Auslegung der Prophetie am Ende verloren gehen werde. Warum haben die Juden Jesus abgelehnt? Sie haben ihn abgelehnt, weil sie die Prophetie falsch ausgelegt haben. Denn es gibt im Alten Testament sehr viele Prophezeiungen der Propheten auf den Messias. Und es gibt zwei verschiedene Zweige der Prophezeiungen. Ein Zweig ist der Messias, der als König kommt, als Herrscher. Und der zweite Zweig, der Messias, der als Leidensmann kommt, um die Sünde zu tragen, um für uns zu sterben. Und sie haben den Messias nur auf der einen Schiene gesehen, auf der Schiene des Königs. Und sie haben geglaubt, der Messias würde kommen, um Israel wieder groß zu machen und ein jüdisches Großreich aufzurichten und Jerusalem als Hauptstadt, als Welthauptstadt zu errichten. Und durch diese falsche Auslegung der Prophetie haben sie Jesus, der gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben, haben ihn abgelehnt. Selbst die Jünger waren von dieser falschen Vorstellung immer wieder durcheinander. Und selbst noch, als Jesus gefangen genommen worden ist, sind sie alle weggelaufen, weil sie eine falsche Vorstellung hatten von dem, was geschah. Und als er gestorben ist, waren sie durcheinander. Die Emmaus-Jünger sagten zu Jesus, und wir dachten, er wäre der, der Israel erlösen würde. Das heißt mit anderen Worten, er war es doch nicht. Also sie waren enttäuscht, als ihre Gedanken und als ihre Erwartungen nicht erfüllt wurden. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Prophetie richtig verstehen. Deswegen hat Jesus ihnen auch immer wieder gesagt, ich werde nach Jerusalem gehen und dort werde ich gefangen genommen und ich werde leiden und ich werde sterben und ich werde am dritten Tag auferstehen. Aber sie konnten das nicht verstehen. Deswegen, so ist es auch für uns heute. Gott hat für uns in der Endzeit hat er Dinge vorausgesagt. Und Satan hat es geschafft, vielen Christen eine falsche Endzeitprophetie zu vermitteln, dass sie glauben an eine geheime Entrückung und dass Israel nochmal eine große Rolle spielen wird und viele andere Dinge. Aber Gott möchte, dass wir uns auf das fokussieren, was er in seinem Wort gesagt hat und was wir auch im Geist der Weissagung beschrieben haben. Hier haben wir Aussagen über die letzte Zeit, wo Gott uns informiert, was geschehen wird, damit wir vorbereitet sind. Damit wir, wenn diese Dinge kommen, im Glauben gestärkt werden und dass wir nicht abfallen. Deswegen ist, denke ich, die Zeit vor der Wiederkunft, was da geschieht, wichtiger zu wissen, als was danach geschieht. Und deswegen habe ich extra über diese Thematik, welche Ereignisse geschehen vor der Wiederkunft Jesu, habe ich ein ganzes Seminar ausgearbeitet. Das nennt sich Seminar kommende Ereignisse, wo ich dann auch 15 Themen ausgearbeitet habe über die Frage, welche Ereignisse sind das alles? Und das möchte ich jetzt mal zusammenfassen in dieser Predigt. Und wo ich mit Aussagen der Bibel und auch von Aussagen von Ellen White das so ein Bild gezeichnet habe, wie das am Ende so sein wird und auch welche Ereignisse wie zusammenhängen und auch zeitlich in der Reihenfolge. Natürlich, wir haben keinen Endzeitfahrplan, in dem Sinne, dass wir wissen können, dann geschieht das und dann das, aber wir haben einen Endzeitereignisplan. dass wir wissen können, welche Ereignisse kommen und auch in welcher Reihenfolge kommen sie. Das hat die Bibel und auch Ellen White ziemlich deutlich gesagt. Wir haben nirgends in der Bibel eine chronologische Auflistung, das haben wir nicht. Man muss aus verschiedenen Aussagen der Bibel das zusammenfügen. Aber bei Ellen White finden wir einige interessante Aussagen, wo sie das in eine gewisse Reihenfolge hineinbringt. Und so werde ich dann mit euch heute Morgen in der Predigt Schritt für Schritt mal so ein Bild zeigen, was so die letzten Ereignisse uns vor Augen führt. Und zwar, wir haben in der letzten Zeit drei große Marksteine, die man sehen kann. Wir haben einmal das Sonntagsgesetz, dann haben wir das Ende der Gnadenzeit und wir haben Jesu Wiederkunft. Das sind so drei große Ereignisse, wo man alle anderen Ereignisse dazu einteilen kann, was davor und was danach geschieht. Natürlich, Jesu Wiederkunft ist ja das Endereignis, was ganz am Ende steht. Und das Erste, was geschieht, das größere Ereignis, ist das Sonntagsgesetz. Das bedeutet, wenn das Sonntagsgesetz kommen wird, dann ist es sowieso ein Countdown, der losgeht. Dann beginnen die letzten Ereignisse und dann geht es Schritt für Schritt alles, bis Jesus wiederkommt. Aber bis das kommt, wann das kommt, das wissen wir nicht. Aber wenn es da ist, das Sonntagsgesetz, dann ist es sozusagen wie so ein Zug in Gang gesetzt, der dann die letzten Dinge mit sich bringen wird. Ja, und dann haben wir in der Mitte noch das Ende der Gnadenzeit. Das heißt, das ist der Punkt, wo kein Mensch sich mehr bekehren kann, kein Mensch mehr abfallen wird von den Gläubigen, wo eigentlich feststeht, wer gerettet ist, wer nicht gerettet wird, wo dann die Plagen beginnen und dann Jesus sich bereit macht, wiederzukommen auf dieser Erde. Das ist also auch ein ganz wichtiger Markstein für die Endzeit. Gut, jetzt gucken wir uns mal an, welche Ereignisse denn so vorher und nachher so passieren werden und wie das so zusammenhängt. Das Erste, was geschieht, ich denke, was auch heute geschieht, das ist, was heute auch, was wir erleben können, das ist der endzeitliche Frühregen. Und den lesen wir in Joel Kapitel 2, Verse 23 und Verse 12 und 13. Und zwar, wir haben ein Bildchen aus der Landwirtschaft, der Frühregen und Spätregen, das waren damals zwei Regenzeiten in Israel, wo sie beim Frühregen, dass die Saat aufgehen konnte und beim Spätregen, dass die Ernte eingebracht werden konnte. Und wir lesen Joel 2, Vers 23, und ihr Kinder Israels, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet, Frühregen und Spätregen wie zuvor. Hier hat Gott den Früh- und Spätregen versprochen. Natürlich meinte er das erstmal wörtlich, dass der Frühregen bei der Saat und der Spätregen bei der Ernte fällt, damit sie genügend zu essen haben. Aber das meinte er auch geistlich. Und der endzeitliche und diese Frage des Frühregens haben wir einmal bezogen auf die gesamte christliche Gemeinde. Das heißt, damals, als bei Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen worden ist und 3000 sich haben taufen lassen, das war der Frühregen. Der Frühregen, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Und zwar dieser Regen ist ein Hinweis auf den Heiligen Geist, der nämlich das Land befruchtet und dass dadurch auch Frucht und Erfolg kommen kann. Und der Spätregen wird am Ende der Zeit sein, wo nochmal der Heilige Geist in besonderem Maße ausgegossen werden wird auf diese Erde, auf diese Welt. Aber wir haben auch in der Endzeit einen endzeitlichen Frühregen. Das heißt, bevor Gott den Heiligen Geist in besonderem Maße ausgießen kann, das finden wir in Joel 3, nachher 1 bis 4, werden wir nachher nochmal lesen, wenn wir über den Spätregen sprechen werden. Vorher muss noch eine Erweckung geschehen. Eine Zeit des endzeitlichen Frühregens. Und den finden wir in den Versen 12 und 13 in Kapitel 2 von Joel. Da heißt es, doch auch jetzt noch spricht der Herr, bekehrt euch zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehrt euch noch euch zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und es gereut ihn bald die Strafe. Das heißt, Gott ruft hier sein Volk auf, umzukehren, dass wir uns von ganzem Herzen zu ihm hinwenden. Warum? Weil wir als Gemeinde in der letzten Zeit, Gott wusste es vorher, dass wir eine Laodicea-Gemeinde sind. Das heißt, dass wir viele Dinge zu gleichgültig nehmen, dass wir zu stark beschäftigt sind mit den Dingen dieser Welt. Gott möchte, dass wir uns ihm ganz hinwenden. Das heißt, diese endzeitliche Frühling ist eine Zeit der Erweckung, eine Zeit der Hingabe. Und ich erlebe in den letzten Monaten und Jahren, dass wir jetzt diese Zeit haben. Dass es viele, viele Christen, viele Adventisten gibt, die wirklich aufwachen, die sagen, wir müssen ein neues Leben anfangen, müssen unser Leben ändern. Dass sie Kraft vom Heiligen Geist erleben und spüren und dass der Heilige Geist ihr Leben verändert. Dass sie Sieg über Sünde erleben. Ja, wir sollen und dürfen Sieg über Sünde erleben. Und dass wir Entscheidungen treffen. Dass wir unsere Beziehung zu Jesus stärken. Dass wir mehr Zeit haben für Jesus und für die Beziehung zu ihm. dass er uns wirklich, dass er für uns den ersten Platz in unserem Leben einnimmt. Dass wir unsere Lebensweise verändern. Das heißt, dass wir auch nicht nur geistlich neues Leben haben, sondern dass wir auch eine Reformation erleben, in dem Sinne, dass wir Dinge verändern in unserem Leben, die uns helfen, ein besseres Leben zu führen. In unserem Lebensstil, in unserer Ernährung und in vielen anderen Dingen, in unserem Bereich, in unseren Gewohnheiten. Und dass wir Weltlichkeit und Materialismus ablegen. Dass wir nicht mehr so viel nach den Dingen dieser Welt uns ausrichten, sondern dass wir uns mehr nach Gott und seinem Wort ausrichten. Ja, und dieser Frühregen ist jetzt da und er wird dazu führen, dass der Heilige Geist mehr und mehr wirken kann und dass er uns mehr und mehr verändern kann und dass der Heilige Geist dann im besonderen Maß im Spätregen ausgegossen werden kann. Aber das Nächste, was dann geschehen wird, das ist die sogenannte religiös-politische Weltregierung oder das Weltsystem. Und das finden wir in der Prophetie dreimal. Und zwar, wo Kirche oder die Religionen dieser Welt und der Staat zusammen eine Weltmacht bekommen werden, eine Art Weltregierung stellen werden. Das finden wir in Daniel Kapitel 2, Vers 43. Ich habe übrigens ein Thema darüber gehalten, das lautet die Corona-Krise und die neue Weltordnung. Ist auch ein Teil dieser zehnteiligen Serie. Kann man auch auf der Homepage von der Eventgemeinde Leonberg anschauen oder auch beim YouTube-Kanal von der Eventgemeinde Leonberg. Und da habe ich diese drei prophetischen Aussagen genauer beleuchtet und erklärt, wie in Daniel 2, Vers 43 Ton und Eisen dieses Weltreich bilden. Genauso auch in Offenbarung 13, Verse 15 bis 17, das Bild des Tieres drei Merkmale hat. Es wird angebetet, kirchliche, religiöse Organisationen. Es kann Gesetze erlassen, eine staatliche Institution und es hat weltweit Macht am Ende. Und wir haben in Offenbarung 17, Vers 12 und 13, die Hure auf dem Tier. Die Hure als kirchliche Organisation, als eine globalisierte religiöse Institution, das Tier als eine staatliche Macht am Ende und die werden am Ende die Macht bekommen über diese Erde. So haben wir also drei Dinge, drei prophetische Hinweise, die alle das Gleiche aussagen, dass in der letzten Zeit, in der Zeit, die noch vor uns liegt, eine religiös-politische Weltregierung oder ein religiös-politisches Weltsystem kommen wird. Es wird natürlich nicht so einfach aus dem Alltag kommen, sondern das kann natürlich eine Krise kommen. Denn Krisen bringen Veränderungen. Und wenn man eine große Veränderung haben will, braucht man eine große Krise. Und es kann durchaus sein, dass die große Krise, die wir jetzt haben, dazu führen könnte. Aber es kann auch sein, wie gesagt, dass es nur ein Mosaiksteinchen sein könnte, das dazu benutzt wird, dass es Schritt für Schritt aufgebaut wird und noch nicht unbedingt in aller nächsten Zeit kommen müsste. Ja, gut. Und das Nächste, was dann kommt, ist das Sonntagsgesetz. Das Sonntagsgesetz, und das wird andauern bis Jesu Wiederkunft. Ich habe jetzt auch mal Pfeile mit dazu, dass man sehen kann, hier beginnt es und das wird dann so lange dauern, bis Jesus wiederkommt. Ja. Und dieses Sonntagsgesetz haben wir beschrieben in Offenbarung 13, Verse 16 und 17. Das sollen wir mal zusammen lesen. Offenbarung Kapitel 13, Verse 16 und 17. Dort haben wir geschrieben, und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist davon die Rede, dass das Tier aus der Erde, aber auch das Bild des Tieres, beide, dass sie beide hier den Menschen ein Mahlzeichen des Tieres aufdrücken, aufzwingen. Und zwar nicht sie werden das tun, sondern sie werden den Menschen sagen oder befehligen oder bewerkstelligen, dass sich die Menschen dieses Zeichen machen. An ihrer Hand oder an ihrer Stirn. Das ist übrigens das Gegenstück zum Siegel Gottes. Das Siegel Gottes finden wir in Offenbarung 7, 1 bis 3. Werden wir gleich auch noch lesen, wenn wir zur Versiegelung kommen. Denn das Siegel Gottes ist etwas, was nur an der Stirn aufgedrückt wird. Und Stirn ist ein Symbol dafür, dass wir davon überzeugt sind, dass wir Gott folgen, weil wir ihn lieben, weil wir überzeugt sind, dass er unser Herr ist. Und an der Stirn oder an der Hand bedeutet, beim Mahlzeichen des Tieres ist beides, entweder oder. Die es an der Stirn haben, sind überzeugt und tun das natürlich. Und die es nur an der Hand haben und nicht an der Stirn haben, die handeln danach, obwohl sie nicht überzeugt sind. Also in anderen Worten, sie werden gezwungen. Deswegen ist das Mahlzeichen des Tieres bei beiden, Stirn oder Hand, und das Siegel Gottes nur an der Stirn, weil Gott niemals zwingt. Gott hat nur Nachfolger, die ihm folgen und ihm gehorchen aus Liebe und aus Überzeugung. Und das Siegel Gottes, das finden wir im vierten Gebot. Denn ein Siegel hat immer drei Dinge. Ein Siegel hat immer den Namen, den Titel und den Herrschaftsbereich. Und das finden wir im vierten Gebot, wo Gott das Sabbatgebot uns gegeben hat. Nämlich, wo er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten geführt hat und der ich Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen gemacht habe. Und gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligen sollst. Und im vierten Gebot finden wir diese drei Dinge wieder. Gottes Namen, Yahweh, Gottes Titel, er ist Gott und sein Herrschaftsbereich, Himmel, Erde und das Meer und was darin ist. Das heißt, das Siegel Gottes ist ein Zeichen, dass wir zu Gott gehören. Ein Siegel ist immer ein Zeichen der Echtheit, der Originalität und des Schutzes. Und so ist der Sabbat ein Zeichen, dass wir zu Gott gehören. Warum? Weil die anderen Gebote, die halten auch Menschen, die nicht an Gott glauben. Es gibt auch Menschen, die, weil ihr Gewissen ihnen das sagt, deswegen nicht lügen und nicht stehlen und nicht töten und den Eltern gehorsam sind. Das heißt also, das sind nicht unbedingt Merkmale eines Christen, wenn jemand nicht tötet und nicht lügt und nicht stiehlt. Das einzige Gebot, was nicht im Gewissen von Menschen verankert ist, das ist das Sabbatgebot. Es gibt keinen Menschen, der nicht an Gott glaubt, der sagt, weil mein Gewissen mir sagt, werde ich jetzt den Sabbat halten. Nein, gibt es nicht. Das heißt, alle Menschen, die den Sabbat halten, den Samstag, den siebten Tag der Woche, machen es, weil Gott es gesagt hat in seinem Wort und weil sie Gott gehorchen wollen und weil sie sich dafür entschieden haben. Deswegen ist der Sabbat ein Zeichen dafür, dass wir zu Gott gehören. Deswegen auch in Ezekiel 20, Vers 12 und Ezekiel 20, Vers 20 wird der Sabbat ein Zeichen genannt, dass Gott der Herr ist, der uns heiligt und dass Gott der Herr ist, der unser Gott ist. Und so ist also der Sabbat ein Zeichen, ein Siegel Gottes. Und auf der anderen Seite ist das Mahlzeichen des Tieres das Gegenstück, nämlich das Mahlzeichen, das Machtzeichen des Tieres. Nämlich des Tieres ist Offenbarung 13 aus dem Meer. Das ist das Papsttum. Und das Machtzeichen des Papsttums ist eindeutig der Sonntag, der falsche Ruhetag. Denn das Papsttum sagt ganz deutlich, dass der Katholizismus, dass der Sonntag das Zeichen ihrer Macht ist, dass sie diesen Tag verändert haben und deswegen es ein Zeichen ist, dass sie das Recht haben, sie über der Bibel stehen und das Recht haben, Gottes Gesetze zu verändern. Und damit sagen sie eigentlich, alle, die den Sonntag halten, sind eigentlich Katholiken, weil sie damit unsere Macht akzeptieren, dass wir diesen Tag verändert haben. Und es gibt sogar ein Zitat, wo sie dann sagen, 1995, wo sie sagen, jeder, der sagt, allein die Schrift, allein die Bibel ist die Grundlage des Glaubens, der sollte den Sabbat halten und er sollte siebenten Tagsadventist werden. Und damit ist es ganz richtig. Wenn ich sage, allein die Schrift, dann muss ich auch die Bibel auch in der Frage, welcher Tag ist der Ruhetag, allein die Schrift fragen. Und dann haben wir den Sabbat als alleinigen Ruhetag, auch im Neuen Testament. Wenn ich aber sage, okay, die Kirche ist über der Bibel und die Kirche durfte diesen Tag verändern, dann kann ich den Sonntag halten, der im 4. Jahrhundert, im Jahr 321, eingeführt worden ist von Kaiser Konstantin und später auf dem Konzil zu Laodicea von der Kirche übernommen worden ist. Und dass die Kirche sagt, wir haben diesen Tag verändert. Deswegen ist das Mahlzeichen des Tieres am Ende die Frage vom Sabbat und Sonntag. Natürlich, jetzt hat noch kein Mensch das Mahlzeichen des Tieres. Warum? Weil es ein Gesetz geben wird. Das heißt, die Menschen werden gezwungen werden, dass niemand kaufen und verkaufen kann, wenn er nicht das Mahlzeichen des Tieres hat. Das heißt mit anderen Worten, wer nicht den Sonntag halten wird an der Endzeit, der wird von dem wirtschaftlichen Leben abgeschnitten. Das heißt, er darf nicht kaufen und verkaufen. Und das ist dieses Sonntagsgesetz, von dem wir jetzt reden. Und da haben wir noch einige Aussagen im Großen Kampf und auch in anderen Aussagen von Ellen White dazu, wo ich es einiges zusammenfassen möchte. Und zwar, es wird eine dreifache Vereinigung geben. Die haben wir übrigens in Offenbarung 16 beschrieben. Das ist der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Das sind diese drei Mächte, Katholizismus, Protestantismus und Spiritismus, die am Ende eine dreifache Vereinigung bilden werden. Dann werden die Gläubigen als Sündenbock hingestellt für die Katastrophen, die geschehen. Das ist übrigens ähnlich, wie es bei Jesus war. Dann werden die religiösen Lehrer danach verlangen und sagen, wir brauchen es. Und sie werden das Volk aufstacheln, dass das Volk es auch verlangt. Und dann wird das Volk gemeinsam mit den religiösen Führern, werden dann den Staat, den Gesetzgeber bedrängen, dass der dann nachgibt und das Sonntaggesetz herausbringen wird. Und das zuerst in den USA. Das war übrigens bei Jesu Verurteilung genauso. Der Staat, nämlich Pilatus, wollte Jesus nicht ans Kreuz bringen. Und als die Juden, die Pharisäer Jesus gebracht haben, hat er genau gemerkt und gewusst, Jesus ist unschuldig. Und das war eigentlich nur eine Intrige, die sie gesponnen haben. Eine Verschwörung, die sie hier gemacht haben gegen Jesus. Und deswegen hat er versucht, Jesus frei zu bekommen. Er hätte auch nur sagen müssen, ja, ich verurteile ihn nicht, fertig. Aber er war nicht stark genug. Er hat dem Druck der Pharisäer nachgegeben. Und das Volk wollte auch nicht Jesu Verurteilung. Sie haben noch einige Tage vorher, als er nach Jerusalem eingeritten ist, auf dem Esel gerufen, Hosianna dem Sohne Davids, und haben ihm zugejubelt mit Palmwedeln. Aber das Volk ist von den religiösen Leitern aufgestachelt worden und sie haben geschrien, kreuzige ihn. Und dann hat Pilatus nachgegeben, dem Druck. Und so wird es am Ende auch sein, dass die religiösen Leiter das Volk aufstacheln und der Gesetzgeber nachgeben wird. Und das wird dann zuerst in den USA kommen, das Sonntaggesetz, und dann wird es weltweit kommen, international. Und zwar weltweit dann über dieses Bild des Tieres, das heißt über diese religiös-politische Weltregierung oder das religiös-politische Weltsystem, was dann kommen wird. Übrigens, das Sonntaggesetz an sich wird noch nicht das Problem sein für uns. Denn das Sonntaggesetz, das uns verbietet, am Sonntag irgendetwas zu tun oder zu arbeiten, das fällt mir nicht schwer, am Sonntag nicht zu arbeiten. Da kann ich mich zu Hause am Schreibtisch setzen und kann etwas ausarbeiten oder ich kann Missionsarbeit machen. Ich denke, das wird nicht das Problem sein. Aber am Ende wird es ein religiöses Gesetz geben, was den Sabbat verbieten wird. Und dieses Anti-Sabbat-Gesetz, das wird eigentlich das Problem sein, dass man sagen wird, welchen Tag hältst du heilig nach der Bibel? Und wenn du sagst den Sabbat, dann hast du ein Problem. Ja. Es wird 5 Stufen geben vom Sonntaggesetz. Zuerst eine öffentliche Anprangerung, dass man Stimmung macht in den Medien. Wir wissen auch heute, sehen wir ja auch, haben wir schon öfter gesehen, dass wenn die Medien etwas nur lang genug wiederholen, irgendwann glauben das die Menschen. Dann Strafandrohung, verlockende Angebote. Wenn nicht mitmacht, ja. Dann wirtschaftlicher Boykott, man kann nicht kaufen und verkaufen. Dann Gefängnis, Sklaverei, Verfolgung. Es wird auch noch mal einige Märtyrer geben, das ist richtig. In der Zeit, bevor die Gnadenzeit zu Ende geht. Aber danach, wenn die Gnadenzeit zu Ende gegangen ist, dann wird es keine Märtyrer mehr geben, weil Gott es nicht mehr zulässt. Weil der einzige Grund ist, dass jemand als Märtyrer stirbt, ist, dass ein anderer sich dadurch bekehrt. Und wenn es keine Bekehrung mehr geben kann, dann wird auch kein Märtyrer mehr sein. Ja. Und Gott wird auch den Märtyrern Kraft geben. Übernatürliche Kraft, das zu auszuhalten und zu durchstehen und die Schmerzen zu nehmen. Und dann werden sie irgendwann einen Todeserlass herausbringen. Das wird schon in der Zeit der Plagen sein. Das ist die 6. Plage, Harmageddon, wo sie einen Tag festsetzen, wo alle Gläubigen umgebracht werden sollen. Aber an dem Tag kommt Jesus wieder, um sein Volk zu befreien. Also man kann sehen, das Sonntaggesetz beginnt erstmal in den USA, dann weltweit und dann wird es sich immer mehr steigern, bis es am Ende zum Höhepunkt kommt, die Auseinandersetzung immer stärker wird. Das wird also eine Zeit der Trübsal sein, kann man sagen, die durch das Sonntaggesetz ausgelöst nochmal eine Zeit der Verfolgung bringen wird in der letzten Zeit. Und der Geist der Weissagung sagt, dass das Sonntaggesetz ein Zeichen dafür ist, dass der Fall Babylons abgeschlossen ist und damit Offenbarung 18 in Erfüllung geht, dass wir rufen sollen, dass man aus Babylon herausgehen soll, aus den gefallenen Kirchen, die hier mitmachen in diesem Sonntaggesetz. Dass der Protestantismus dem Papsttum die Ehre geben wird, weil es zuerst in den USA kommt und dass der Sonntag ein Tag des Papstes ist und damit das protestantische USA, Amerika, dem Papsttum, dem Katholizismus damit die Ehre gibt. Und dass damit die Gnadenzeit für die Gläubigen beginnt, zu Ende zu gehen, weil dann die Versiegelung beginnt. Wer versiegelt ist, für den ist die Gnadenzeit zu Ende. Ja, und dass wir dann spätestens die großen Städte verlassen müssen. Ja, wir sollten jetzt schon die großen Städte verlassen, denke ich, denn jetzt ist es noch viel leichter möglich. Wenn das Sonntaggesetz da ist, dann wird es sehr viel schwieriger sein. Deswegen sollten alle, die jetzt noch in den großen Städten noch wohnen, schon überlegen, wie kann ich aufs Land ziehen? Dann ist es wichtig auch für die Endzeit. Aber wir haben sehr schöne Verheißungen für diese letzte Zeit. In dem Buch Der große Kampf oder auch Vom Schatten zum Licht, Seite 631 heißt es, der ihnen anvertrauten Aufgabe getreu wachen die himmlischen Wächter auch in Zukunft. Obwohl ein allgemeines Gebot die Zeit bestimmt hat, da diejenigen, die Gottes Gebote halten, umgebracht werden sollen, so werden doch ihre Feinde in manchen Fällen dem Erlass zuvorkommen wollen und versuchen, sie zu töten. Aber niemand kann an den mächtigen Wächtern vorbeikommen, die jede Seele bewahren. Einige werden auf ihrer Flucht aus den Städten und Dörfern angegriffen, doch die gegen sie erhobenen Schwerter zerbrechen und fallen machtlos zu Boden. Andere werden von Engeln in Gestalt von Kriegern verteidigt. Also die letzte Zeit wird zwar eine Zeit sein, wo wir Druck erleben, aber dafür werden wir Erfahrungen mit Gott machen, die so gewaltig sein werden, wie das Volk Israel, als er aus Ägypten hinausgeführt worden ist. Ja? Je größer die Angriffe Satans sind, desto stärker auch Gottes Eingreifen und Gottes Wunder und Zeichen, die er dann machen wird, und Gottes Bewahrung. Und wir werden am Ende der Zeit Zeichen und Wunder erleben, ich denke, und mehr als je zuvor in der ganzen Weltgeschichte zusammengenommen. Deswegen wird es geistig gesehen eine Zeit sein, die sehr schön sein wird und sehr, sehr spannend sein wird und wo wir Gottes Eingreifen erleben. Und es wird eine schöne Zeit sein, geistlich gesehen, weil wir auch den Spätregen erleben und den Heiligen Geist, der da auf uns kommt und den lauten Ruf verkündigen. Es wird eine sehr, sehr geistliche, schöne Zeit sein. Aber auf der anderen Seite wird es auch eine Trübsalzeit sein. Und da müssen wir aber nicht Angst vor haben, denn Gott ist bei uns. Jesus geht mit uns. Die kommende Krise erfordert mehr als ein oberflächliches Christentum. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen und ihm zu vertrauen. Er will uns unsere Angst nehmen und dafür seinen Frieden schenken. Nur Jesus kann uns durch den kommenden Konflikt hindurchbringen. Deswegen, die letzten Ereignisse müssen wir nicht um unsere Sicherheit besorgt sein. Wir haben meistens unseren Fokus auf die Sicherheit gelegt. Auch jetzt fragen viele, ja, was mache ich jetzt und wie viel muss ich jetzt einkaufen und was wird jetzt noch alles kommen? Meine Lieben, entscheidend ist nicht, dass ich für meine Sicherheit sorge. Dafür sorgt Gott. Gott ist dafür da, dass er für meine Sicherheit sorgt. Meine Aufgabe ist es, das zu tun, was Gott mich beauftragt hat. Und der Auftrag Gottes an uns ist ganz klar, dass wir Gottes Evangelium verkündigen sollen. Alle Menschen auf der ganzen Welt. Und zwar besonders in der letzten Zeit die dreifache Engelsbotschaft, Offenbarung 14, und den lauten Ruf, Offenbarung 18. Das sollen wir verkündigen. Und wenn wir das tun, wird Gott für alles andere sorgen. Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das andere alles zufallen. Nämlich Essen, Trinken, womit werden wir uns kleiden, wo werden wir sicher sein? All die Fragen wird uns Gott alles schenken, wenn wir Gottes Reich an die erste Stelle setzen. Ja, das nächste, was dann kommen wird, nach dem Sonntaggesetz, übrigens, diese Corona-Krise. Wir stehen jetzt, denke ich, irgendwo in der Zeit zwischen Frühregen und Weltregierung. Diese Corona-Krise ist ein Markstein und ein Mosaikstein, was in diesem ganzen Bild mit dazugehört, dass dieses aufgebaut wird. Die Weltregierung, das Sonntagsgesetz. Das sind die beiden nächsten Dinge, die wir jetzt zu erwarten haben. Ob das direkt dazu führt, wissen wir nicht. Es könnte dazu führen, zu beidem. Wir sehen jetzt auch zum Beispiel auch schon, dass man sagt, ja, wir müssen am Samstag auch wieder arbeiten und Samstag auch wieder die Schulen öffnen, um das wieder nachzuholen und so weiter. Also man fängt an, manche Dinge, die wir vorher selbstverständlich in der Freiheit genossen haben, jetzt wieder in Frage zu stellen oder auch wieder rückwärts zu drehen. Aber ob das jetzt dazu führt, Gott weiß es. Aber diese Krise soll uns aufmerken lassen, soll uns aufrütteln, dass wir jetzt sagen und sehen, okay, wir sehen, die letzten Ereignisse klopfen schon an der Tür. Deswegen, lass uns jetzt diese Erweckung, die jetzt geschieht, lass uns da miterleben, das in unserem Leben auch erleben, dass wir Gott ganz uns hingeben. Das Sonntaggesetz bringt dann die Sichtung mit sich. Die Sichtung innerhalb der Eventgemeinde. Sichtung heißt eine sichtbare Trennung. Im Hebräer 12 steht davon, dass Gott die Gemeinde schütteln wird und dass nur das bleiben wird, was nicht hinweggeschwemmt werden kann. Ellen White schreibt dazu, es mag so aussehen, als fiele die Gemeinde, aber sie fällt nicht. Sie bleibt, während die Sünde aus Zion ausgesichtet werden. Die Spreu wird vom kostbaren Weizen getrennt. Das ist eine furchtbare Prüfung, aber es hilft nichts, sie muss stattfinden. Selected Messages, Band 2, Seite 380. Das heißt, also in der letzten Zeit wird es eine Sichtung geben. Das heißt, die Sünde aus Zion, wie sie es nennt, die werden aus der Gemeinde herausgehen. Natürlich, in der letzten Zeit wird auch die Eventgemeinde, denke ich, wenn das Sonntaggesetz kommt, irgendwann wird sie auch verboten werden, weil sie als illegal angesehen wird, weil sie halt öffentlich gegen den Sonntag steht, weil sie für den Sabbat eintritt. Aber das heißt hier, wir sollen selbst nicht, wenn wir Gott treu bleiben, die Gemeinde verlassen, auch wenn es hier Schwierigkeiten gibt und Probleme gibt, sondern wir sollen in der Gemeinde bleiben und die Sünde aus Zion werden ausgesichtet. Und das wird jetzt eine Zeit sein, wenn das Sonntaggesetz dann herauskommt. Die Gründe für den Abfall sind mehrere. Erstens Eindringen von Irrlehren. Das ist eher vom Liberalismus, dass manche grundlegenden biblischen Wahrheiten, auch die Inspiration der Bibel und die Auslegung der Bibel in Frage gestellt werden und auch einige andere Dinge relativiert werden. Das haben wir auf dem liberalen Sektor. Dann haben wir zweitens die falschen Wunder, Schwärmerei. Das ist eher auch eine Verführung durch charismatische Einflüsse, die in der christlichen Welt da sind und die auch in der Weltgemeinde immer wieder sichtbar sind. Weltlicher Lebensstil, das ist mehr die Weltlichkeit, die manchmal mit dem Liberalismus auch verknüpft ist, dass man in Alltagsgewohnheiten, welche Musik höre ich und wie kleide ich mich und wie ernähre ich mich, das sind so, dass wir uns da viel zu viel der Welt anpassen. Viertens, wir haben auch den rechten Graben, das ist der Extremismus, Formalismus und Fanatismus. Das ist, dass jemand Nebensächlichkeiten zur Hauptsache macht und dass er sagt, nur ich habe Recht und kein anderer kann Recht haben und sich selbst im Maßstab für alle macht. Und fünftens, aber die Grundursache, wenn jemand ausgesichtet wird in der Endzeit, ist, dass er keine Beziehung zu Jesus hat. Denn wenn er mit Jesus verbunden ist, dann wird Jesus ihn führen. Dann wird er ihn auch schützen vor dem rechten und vor dem linken Graben. Und Gott wird uns helfen, dass wir durch die letzte Zeit hindurchgehen können, dass wir bei ihm bleiben und dass wir ihm treu bleiben können. Denn Jesus ist derjenige, der für unsere Sicherheit garantiert. Wir können nicht selbst sagen, ja, weil ich so ein toller Kerl bin, deswegen habe ich die Endzeit überstanden. Nein, es geht nicht. Wir können nur im Vertrauen zu Jesus, können wir durch die letzten Ereignisse sicher hindurchgehen. Deswegen sollen wir jetzt schon unser Vertrauen zu Jesus stärken, dass wir jetzt schon mit ihm in Verbindung sind, dass wir jetzt schon ihn in unserem Herzen haben und eine Freude daran haben, eine Liebe haben zu Jesus und mit ihm leben. Die Sichtung bewirkt, dass die Gemeinde dann rein ist, dass die Streitigkeiten aufhören und dass eine Einigkeit da ist. Und das führt dazu, dass der Heilige Geist in besonderem Maße ausgegossen werden kann. Denn eines der Bedingungen für den Spätregen ist, dass es eine Einigkeit gibt in der Gemeinde und eine im Gebet, eine Einigkeit im Gebet und eine Einigkeit in der Lehre und im Ziel. Und deswegen ist der Spätregen ganz wichtig. Joel 3, Verse 1 bis 4. Das lesen wir einmal. Wir hatten schon vorher vom Frühregen gelesen, dass wir uns bekehren sollen und dass wir uns Gott hingeben sollen. Und dann, wenn der Spätregen kommt, dann wird es in Joel Kapitel 3 beschrieben. Dort heißt es, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Das heißt, vor der Wiederkunft werden diese Dinge geschehen, dass Gott seinen Heiligen Geist ausgießen wird über Söhne, Töchter, Alte und Träume und Gesichter wieder da sein werden. Also das ist der Spätregen, eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Nachdem die Gemeinde rein ist und es ist notwendig, damit das Werk beendet werden kann. Am Ende soll jeder Mensch davon gehört haben. Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 14, wenn das Evangelium in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Menschen verkündigt worden ist, dann wird das Ende kommen. Aber wenn wir aus eigener Kraft das versuchen, werden wir nie zum Ende kommen. Denn es werden so viele neue Menschen geboren und immer wieder so viele neue Menschen kommen dazu, dass wir niemals zum Ende kommen werden. Aber wenn der Heilige Geist wirkt, dann kann er das Werk zum Abschluss bringen. Dass nämlich der Heilige Geist uns dazu führt, genau zu den Menschen zu gehen, die noch nichts gehört haben oder die offen sind. Gott wird uns durch Träume und Visionen führen und wird das Werk selbst in die Hand nehmen und das Werk durch uns beenden. Und wir brauchen den Heiligen Geist auch im Spätregen, damit wir die Zeit der Plagen bestehen können. Denn wenn die Plagen kommen, wird Jesus seinen Mittlerdienst im Himmel beenden. Er wird also nicht mehr als hoher Priester da sein, uns vergeben können. Und dann sind wir ohne Vermittler vor Gott. Und das könnten wir aus eigener Kraft auch nicht durchstehen. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist für diese Zeit, dass er in unseren Herzen ist und dass wir durch ihn festgehalten werden, für diese Zeit und diese Zeit durchstehen können. Und die Vorbereitung auf den Spätregen ist heute. Wenn wir den Frühregen, die Zeit der Erweckung, die wir jetzt haben, nicht miterleben, wenn wir da nicht mitmachen, wenn wir das als Fanatismus und als Extremismus ablehnen, dann werden wir am Ende den Spätregen nicht erkennen und nicht dabei sein. Deswegen lasst uns jetzt die Beziehung zu Gott suchen, unsere Beziehung zu Gott vertiefen, mit Gott ins Reine kommen und auch uns für die Mission für andere Menschen einsetzen, dafür beten, dass wir Zeugnis sein können für andere Menschen. Ja, der Spätregen, der Heilige Geist führt dazu, dass wir den lauten Ruf verkündigen. Der laute Ruf wird dann nur bis zum Ende der Gnadenzeit dauern, weil dann werden wir aufhören, wenn die Gnadenzeit für die Menschen zu Ende ist, dann kann sie keine mehr bekehren. Und wenn sie keine mehr bekehren kann, dann müssen wir nämlich nicht mehr rufen. Ja. Der laute Ruf, den finden wir in Offenbarung 18, Verse 1 bis 5. Offenbarung 18, Verse 1 bis 5. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel. Der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon die Große. Sie ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken. Und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben. Und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt in ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Also was haben wir hier für ein Szenario, dass die ganze Erde von dem Glanz dieser Botschaft erleuchtet wird. Und zwar, wir haben in der letzten Zeit zwei verschiedene Rufe. Wir haben den Mitternachtsruf, das ist der Mitternachtsruf von den 10 Jungfrauen. Da heißt es, Mitternacht war ein Geschrei, ein Ruf, der Bräutigam kommt. Das ist aber ein Ruf an die schlafende Gemeinde, die 10 Jungfrauen haben geschlafen, aufzuwachen. Und dann sind sie aufgewacht und der laute Ruf ist jetzt der Ruf der erwachten Gemeinde an die Bekehrten in den anderen Kirchen, Babylon zu verlassen. Natürlich ist unsere Botschaft, unsere erste Botschaft, dass wir die Menschen zur Bekehrung aufrufen. Die erste Engelsbotschaft sagt, fürchte Gott und gebet ihm die Ehre. Das heißt, dass wir den Menschen aufrufen, ihr Leben Gott zu übergeben. Aber der laute Ruf auf Morgen 18, der sagt, geht hinaus aus ihr, mein Volk. Das heißt, die Adressaten sind nicht mehr Atheisten, Menschen, die Gott nicht kennen, sondern die Adressaten sind hier Menschen, die mit Gott zusammenleben, die aber noch in Babylon sind. Also die Gottes Kinder sind, bekehrt sind, aber noch in Babylon sind. Und der laute Ruf ist also ein Ruf an die Bekehrten in den anderen Kirchen, Babylon zu verlassen. Und ich denke, wir sollten diesen lauten Ruf jetzt schon verkündigen. Weil die Kirchen jetzt schon mehr und mehr Babylons Gedanken und Babylons Grundsätze beinhalten und ausleben. Aber wenn das Sonntaggesetz kommt, dann ist die Grenze erreicht, wo ihre Sünden bis an den Himmel reichen. Und dann ist die letzte Möglichkeit, aus Babylon herauszukommen. Denn wer in Babylon drin bleibt, der wird auch etwas empfangen von ihren Plagen. Und wer die Plagen bekommt, geht verloren. Also mit anderen Worten, das ist eine Botschaft, wo es am Ende um ewiges Leben und ewigen Tod geht. Und wir sollen diese Botschaft verkündigen. Gott möchte durch uns die ganze Welt erleuchten, in diesem lauten Ruf, dass alle Menschen sich entscheiden können. Wenn sie alle sich entschieden haben, dann ist es zu Ende. Und zwar, wenn das Sonntaggesetz beginnt, bis zum Ende der Gnadenzeit, in dieser Zeitspanne, müssen sich alle Menschen entscheiden. Und jeder, der sich entschieden hat, kann seine Entscheidung nicht mehr verändern. Wer sich entschieden hat für Gott, für Gottes Wort und für den Sabbat, der wird versiegelt werden. Und wer versiegelt ist, kann nicht mehr abfallen, nicht mehr wechseln. Und wer sich für die Kirche und für den Antichristen und für den Sonntag entschieden hat, für die Tradition, der bekommt das Mahlzeichen des Tieres und wer das hat, kann es nicht mehr loswerden und das ist fest. Natürlich kann man sich nur dann entscheiden, wenn man Informationen hat. Deswegen müssen wir den Menschen Informationen geben, damit sie sich entscheiden können. Jetzt haben die Informationen die Adventisten schon, dass sie das jetzt schon wissen und auch deswegen werden sie die Ersten sein, die sich entscheiden müssen, deswegen die Sichtung innerhalb der Eventgemeinde. Aber dann verkündigen wir diesen lauten Ruf an die anderen und wenn sie alle entschieden haben, dann ist die Gnadenzeit zu Ende. Natürlich, wenn jemand vorher schon versiegelt ist oder das Mahlzeichen des Tieres schon bekommen hat, dann ist für ihn schon persönlich die Gnadenzeit zu Ende und es geht dann Schritt für Schritt, bis der Letzte sich entschieden hat und dann ist für alle endgültig zu Ende. Ja. Deswegen ist der laute Ruf wichtig, damit alle Menschen sich entscheiden können und Gottes Werk beendet wird und dass Jesus wiederkommen kann. Ja, dann kommt die Versiegelung. Die Versiegelung fängt mit dem Sonntaggesetz an. Wir hatten ganz am Anfang schon gesehen, Offenbarung 7, 1 bis 4, das ist das Gegenstück zum Mahlzeichen des Tieres. Und zwar, wir lesen Offenbarung 7, 1 bis 4. Danach sah ich 4 Engel stehen an den 4 Ecken der Erde, die hielten die 4 Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes, und rief mit großer Stimme zu den 4 Engeln, denen die Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden, 144.000, die versiegelt waren aus allen Stämmen Israels. Das ist die Versiegelung der Gläubigen in der letzten Zeit. Und zwar beginnt die gleichzeitig mit dem Mahlzeichen des Tieres, und damit mit dem Sonntagsgesetz. Ja. Und zwar, man muss ganz wichtig auseinanderhalten hier, die Beziehung zwischen der allgemeinen Versiegelung, von der Paulus spricht, im 2. Korinther 1 und Epheser 1, Vers 13, und der Endzeitversiegelung, die wir gerade gelesen haben. Ich habe hier mal eine Gegenüberstellung gemacht, die man sich mal anschauen kann. Die allgemeine Versiegelung ist durch den Heiligen Geist, die Endzeitversiegelung durch einen Engel. Die allgemeine Versiegelung im Herzen, die Endzeitversiegelung an der Stirn. Die allgemeine Versiegelung, ein Unterpfand der Erlösung, dass wir festgehalten werden durch den Heiligen Geist, dass wir nicht vom Glauben abfallen. Endzeitversiegelung ist Schutz vor Abfall in der letzten Zeit, dass wir festgemacht werden. Die allgemeine Versiegelung ist bei der Bekehrung, wenn ein Mensch sich bekehrt, bekommt er den Heiligen Geist, dass er bei ihm ist. Die Endzeitversiegelung ist beim Gerichtsurteil. Wenn über mich das Urteil gefällt worden ist, ich bin gerettet, ich bin von Jesus freigesprochen worden, dann werde ich versiegelt und ich bin fest. Und die allgemeine Versiegelung ist für die Gläubigen aller Zeiten, Und die Endzeitversiegelung nur für die Gläubigen der letzten Generation, die 144.000. Ja, das müssen wir auseinanderhalten. Das ist ganz wichtig, dass wir das nicht zusammenbringen, weil es in der Offenbarung öfter genannt wird, diese Endzeitversiegelung. Ja, also wir haben im Himmel ein Untersuchungsgericht. Und was ich gerade schon mal angedeutet habe, wenn irgendwann geht das Gericht von den toten Gläubigen zu den lebenden Gläubigen über. Und wenn die lebenden Gläubigen gerichtet werden, und ein Gläubiger wird in dem Moment freigesprochen, dann wird er im gleichen Moment, wo er freigesprochen wird, wird er versiegelt auf der Erde. Und das Gericht an den Lebenden beginnt mit dem weltweiten Sonntaggesetz. Das heißt, dass dann auch das Mahlzeichen des Tieres beginnt und dass auch das Gericht an den Lebenden beginnt. Und wir dann auch wissen, dass es Schritt für Schritt für uns, je nachdem, wann unser Fall drankommt, wir wissen nicht, wann unser Fall drankommt, aber dass dann auch Schritt für Schritt dann die Gnadenzeit zu Ende gehen wird. Ja, dann haben wir das Ende der Gnadenzeit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass hier in diese erste Zeit der Trübsalzeit, nennen wir noch die kleine Trübsal, vom Sonntaggesetz bis Ende der Gnadenzeit, und dann kommt danach die große Trübsal, die Zeit der Plagen, die aber vor allen Dingen in erster Linie über die Ungläubigen kommen wird. Ende der Gnadenzeit, Offenbarung 22, Vers 11, dort steht, wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, wer unrein ist, sei weiterhin unrein, wer gerecht ist, übe weiterhin Gerechtigkeit und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Das heißt, Jesus wird im Himmel diesen Spruch tun, aber wir hören das auf dieser Erde nicht. Das heißt, dass dann etwas auf der Erde sich verändert. Und zwar, was wird sich verändern? Jesus beendet seinen Dienst als Hohepriester im Himmel. Das Gericht im Himmel ist beendet, das Untersuchungsgericht. Jeder Fall ist entschieden, wer gerettet wird und wer nicht gerettet wird. Der laute Ruf ist beendet, keiner kann sich mehr bekehren. Die Gläubigen sind versiegelt. Die vier Engel lassen die vier Winde los, Offenbarung 7. Der Heilige Geist zieht sich von der Erde zurück. Natürlich, bei den Gläubigen ist er noch, aber von den anderen Menschen zieht er sich zurück. Die Gläubigen haben einen vollkommenen Charakter. Die sieben Plagen werden dann ausgegossen. Jesus bereitet sie vor, wiederzukommen. Und die Gnadenzeit ist nicht für alle gleichzeitig zu Ende, sondern die geht Schritt für Schritt zu Ende, je nachdem, wann jemand versiegelt wird oder das Mahlzeichen des Tieres annimmt. Ja, und dann kommen die sieben Plagen. Auch die Zeit der Angst in Jakob für die Gläubigen und auch der Todeserlass. Wer darüber mehr wissen möchte, über die Angst in Jakob, der kann das Buch gerne lesen, der große Kampf. Da ist einiges darüber geschrieben. Das ist sehr spannend zu lesen. Die sieben Plagen finden wir in Offenbarung 16 beschrieben. Die kommen nur über die Ungläubigen. Das ist ein Gericht Gottes über Babylon und über die Ungläubigen, die hier die Gläubigen verfolgt haben. Die ersten vier werden nicht weltweit sein. Es würde kein Mensch das überleben. So heftig werden die sein. Die sechste Plage ist der Kampf zwischen Gut und Böse, der auf einen Höhepunkt zugehen wird. Und der Höhepunkt des Kampfes wird sein, dass sie einen Todeserlass geben werden. Aber an dem Tag kommt Jesus wieder, um sein Volk zu befreien, und die Gläubigen werden nicht sterben, sondern es ist ähnlich wie damals bei Königin Esther, wo Haman und die Feinde einen Tag angesetzt haben, alle Juden umzubringen. Aber Gott hat das aufgedeckt und Gott hat sein Volk befreit und die Feinde sind umgekommen und nicht die Juden. Und so wird es am Ende auch sein, wenn Jesus wiederkommen wird. Ja, und dann natürlich der Höhepunkt ist Jesu Wiederkunft. Egal was geschieht, wenn wir in dieser Zeit dazwischen sind, in der Zeit der Trübsal sind. Wir müssen immer auf das schauen, was dann nachkommt, auf Jesu Wiederkunft. Denn das ist der Höhepunkt. Darauf warten wir, dass Jesus kommt in der Wolken des Himmels, dass wir dann bei ihm sind und dass dann alles Leid der Welt aufhört, dass die Trübsal ein Ende hat und dass die Sünde ein Ende hat und dass alles zu Ende geht. Jesus kommt wieder. Und wir finden in der Bibel 10 Merkmale der Wiederkunft Jesu. In Matthäus 24, Vers 30, 31 wird sie beschrieben. Dort heißt es, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Enden, von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Es wird ein gewaltiges Ereignis sein, wenn Jesus kommt. Ja, diese 10 Merkmale, es werden auch falsche Propheten, ein falscher Christus zu kommen. Wir müssen diese 10 Merkmale kennen, damit wir sie von dem wahren Christus unterscheiden können, damit wir wissen, das ist der echte und das sind die falschen. Hier habe ich diese 10 Merkmale aufgeschrieben. Er kommt vom Himmel herab, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Drittens, auf den Wolken des Himmels. Viertens, mit seinen Engeln. Fünftens, er kommt persönlich wieder. Sechstens, er kommt sichtbar wieder. Siebtens, er kommt hörbar wieder. Er wird die Erde nicht betreten. Himmel und Erde werden vergehen, wenn er kommt. Also wird kein Mensch das überleben auf dieser Erde. Und er kommt vom Osten. Und wenn er kommt, dann wird er die Gläubigen mitnehmen in den Himmel, dass wir dann bei ihm im Himmel sind. Und die Ungläubigen werden sterben und auf dieser Erde wird es dann keinen Menschen mehr geben, der hier noch lebt. Von daher, das sind die 10 Merkmale der Wiederkunft Jesu. Und das wird gewaltig sein und das wird herrlich sein. Und darauf warten wir. dass Jesus kommt. Was Jesus dann für uns vorbereitet hat, wenn wir in den Himmel hineingehen werden, ins neue Jerusalem, finden wir in 1. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Meine Lieben, was dann kommt, ist so gewaltig, so schön. Unsere kühnsten Vorstellungen können das nicht ergreifen und verstehen und erfassen, was dann kommen wird. Wir werden begeistert sein. Wir werden uns vorkommen wie träumen, wenn wir in den Himmel hineingehen werden, in das neue Jerusalem, was Gott für uns vorbereitet hat. Und es lohnt sich, alles Leid dieser Welt auf sich zu nehmen, um dort zu sein. Aber selbst das müssen wir ja nicht. Gott ist ja bei uns und Gott führt uns ja hier auf diese Erde. Er möchte uns hier schon ein gutes und glückliches und erfülltes Leben schenken. Aber erst recht das ewige Leben bei ihm. Und das ist das Wichtigste überhaupt, dass wir das Ziel erreichen, dass wir bei Gott sind. Offenbarung 21, 1 bis 5. Hier finden wir dann einige Verse über die neue Erde, die Gott denn aufrichten wird. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das hat Gott für uns vorgesehen, diese neue Erde. Gott wird unter seinem Volk wohnen, wir werden mit ihm zusammen sein. Aber die größte Freude wird sein, Jesus zu begegnen. Je mehr wir Jesus jetzt schon lieben, desto mehr werden wir dann auch eine Sehnsucht haben, bei ihm zu sein. Aber Jesus liebt uns mehr, als wir ihn lieben können. Deswegen hat er eine größere Sehnsucht, uns bei sich zu haben. Weil er dich und mich liebt, uns persönlich liebt. Jesus wartet auf uns. Wenn es nach ihm gehen würde, würde er lieber heute als morgen wiederkommen, um uns in den Himmel zu nehmen. Aber er möchte noch warten, weil es noch andere Menschen gibt, die auch noch gerettet werden sollen. Die auch bei ihm sein können. Ja, und Jesus wird für jeden von uns genügend Zeit haben. Er wird seinen Arm und seine Schulter legen und er wird zu dir sagen, ich freue mich so sehr, dass du bei mir in der Ewigkeit bist. Dafür bin ich auf die Welt gekommen, damit du jetzt bei mir in der Herrlichkeit sein kannst. Komm, lass uns ein wenig spazieren gehen und uns über alles unterhalten, was du auf dem Herzen hast. Wie schön wird es sein, in Jesu Augen zu blicken, seine Liebe zu erleben, zu fühlen, zu spüren, seine Worte zu hören. Meine Lieben, ich möchte dort sein in der Ewigkeit, weil Jesus dort ist. Weil er auf mich wartet. Ich bin gern dort, wo Menschen sind, die mich lieben. Und ich bin gern dort im Himmel, weil ich weiß, da ist jemand, der mich mehr liebt als jeder andere, Jesus. Ja. Deswegen, Jesus wartet auf dich. Er möchte, dass wir bei ihm sein dürfen. Und ich glaube, dieses Coronavirus, diese Corona-Krise zeigt uns jetzt, dass wir sehr nah vor dem Ende stehen. Wie nah, weiß ich nicht, aber trotzdem, es wird nicht mehr lange dauern, bis wir nach Hause gehen in den Himmel. Es kann sein, dass das Coronavirus ein Anstoß sein könnte für weitere Dominosteine, die irgendwann mal kommen und dann kommen diese letzten Ereignisse. Es kann auch sein, dass wir noch Gnadenzeit haben. 2008 war schon soweit. Ich denke, da wollten sie auch schon diese Weltregierung aufrichten. Aber Gott hat gesagt, nein, wir brauchen noch Zeit. Gott bestimmt den Zeitpunkt, wenn die letzten Ereignisse kommen und nicht die Menschen. Und wenn Gott sagt, wir brauchen noch Zeit, dann lässt das nochmal alles sich wieder beruhigen und es wird weitergehen. Wenn Gott sagt, jetzt ist die Zeit da, dann wird es crashen und dann wird in die letzten Ereignisse kommen und dann kommt das Sonntaggesetz und der Spätregen und laut Ruf und all die Dinge Schritt für Schritt hintereinander und Jesus wird kommen. Meine Lieben, wenn die letzten Ereignisse kommen, vor denen müssen wir keine Angst haben. Wir müssen auf das schauen, was danach kommt. Jesus Christus, er kommt. Jesus sagt in Lukas 21, wenn ihr das alles seht, dass das anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Meine Lieben, es hat angefangen zu geschehen und wir dürfen unsere Häupter erheben. Wir dürfen auf Jesus schauen. Und ich wünsche mir, dass du und ich, dass wir dabei sind. Ich wünsche uns, dass wir uns Zeit nehmen, die letzten Ereignisse zu studieren. Dass wir die Prophetie studieren, dass wir wissen, was kommt. Dass wir nicht wie die Pharisäer auf dem falschen Gleis am Ende sind. Dass wir wissen, was kommt. Und dass wir vor allen Dingen über Jesus im Herzen haben. Dass wir ihn lieben, auf ihn warten und darauf freuen dürfen, wenn er wiederkommt. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, wir beten dich an Wir loben und preisen dich. Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du in deinem Wort, gerade in der Prophetie, so viel wichtige Dinge sagst. Und wir können erkennen, dass sich die meisten Dinge schon erfüllt haben. Im Mittelalter, in dem Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde, und das hat sich alles schon erfüllt. Und Herr, wir stehen vor den letzten Ereignissen. Und auch darüber sagst du uns so viele wichtige Dinge voraus. In der Prophetie, in der Offenbarung, aber auch in dem Buch Der große Kampf und anderen Büchern von Weiser Weissagung. Herr, hilf, dass wir diese Dinge studieren. Ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass er uns unsere Augen öffnet, dass wir das erkennen können, was du darin geschrieben hast. Aber vor allen Dingen, Herr Jesus, hilf, dass wir dich lieben. Dass unsere Liebe zu dir jeden Tag größer wird. Dass wir jeden Tag mehr mit dir verbunden sind. Herr Jesus, hilf, dass beim Spätregen der Heilige Geist im besonderen Maße über diese Erde kommen möchte, dass dann dein Werk zum Abschluss gebracht werden kann und dass bald alle Menschen davon gehört haben und dass du bald kommen kannst, Herr Jesus. Und darauf warten wir und darauf freuen wir uns. Komm doch bald, Herr Jesus. So segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.